Willkommen zu Winning Talks, dem Podcast für mentale Stärke im Reitsport, im Business und im Leben. Ich bin Constanze Wiesner, Mentalcoach, Business Coach und Springreiterin. Hier erwarten dich inspirierende Gäste, spannende Geschichten aus dem echten Leben und Mentaltools, die dich richtig weiterbringen. Schön, dass du hier bist und viel Freude beim Hören. Heute habe ich einen Mann zu Gast, der über Jahrzehnte hinweg den Dressursport in Deutschland geprägt hat und ihn bis heute prägt. Er ist Träger des Deutschen Reiterabzeichens in Gold, des Deutschen Reiterkreuzes in Gold und seit 40 Jahren Landestrainer in Rheinland. Einer seiner prägendsten Ausbilder war Robert Schmidtke und im späteren Verlauf General Albert Stecken. Auch sportlich war er selbst hoch erfolgreich, mit über 15 Siegen in der schweren Klasse und mehr als 150 Platzierungen bis Grand Prix. Dieser Mann ist Wolfgang Winkelhus. Zu seinen erfolgreichsten Schülerinnen zählt unter anderem seine Tochter Katharina, die mehrfach internationale Titel gewinnen konnte. In dieser Folge sprechen wir unter anderem darüber, was es wirklich braucht, um im Dressursport erfolgreich zu sein, woran man erkennt, ob jemand den Weg in den Spitzensport wirklich gehen kann und will, was einen über so viele Jahre antreibt, andere besser zu machen und wachsen zu lassen und ob es eigentlich mental anspruchsvoller ist, selbst zu reiten oder als Landestrainer am Rand zu stehen. Lieber Wolfgang, ich freue mich sehr auf das Gespräch und heiße dich herzlich willkommen in meinem Podcast.
Meine liebe Constanze, herzlichen Dank für die Einladung. Wir haben uns auch lange nicht gesehen und freue mich jetzt umso mehr, dich jetzt wieder zu sehen. Und ich freue mich, dass ich hier mit dir ein bisschen was machen kann.
Das ist mir wirklich eine besondere Freude. Und Wolfgang, wenn man so auf deine Arbeit schaut, du hast über Jahrzehnte hinweg Reiter begleitet und entwickelt. Was ist aus deiner Sicht eigentlich die wichtigste Voraussetzung, um im Dressursport wirklich erfolgreich zu werden?
Das ist natürlich von Reiter zu Reiter unterschiedlich. Und bei der Pferdeausbildung ist das natürlich auch von Pferd zu Pferd unterschiedlich. Ich denke mal, es müsste ganz oben auf der Agenda stehen, wenn du ein guter Dressurreiter werden willst, musst du einen ungebrochenen Willen haben, zu den Besten zu gehören. Du musst Einstellung und Verständnis und Liebe zum Pferd aufbringen. Du musst dein Pferd zum besten Freund haben, machen und haben. Es gehört weiterhin dazu sicherlich körperliche Fitness, mentale Stärke, größte Konzentration, Gleichgewichtsgefühl und natürlich eine solide Grundausbildung in Dressur, Springen und möglichst auch im Gelände. Was noch an erster Stelle steht und stehen muss, du musst den geeigneten Trainer haben. Wenn der geeignete Trainer, der macht so gut sein, wie er will, wenn du den geeigneten Trainer nicht magst oder keine Sympathien für ihn aufbringen kannst, ist die ganze Sache eigentlich schon zum Scheitern verurteilt.
Das finde ich ganz, ganz spannend, dass du sagst, dass vor allem auch die Chemie zwischen Trainer und Schüler passen muss. Ne? Neben dem Ganzen, was man reiterlich, technisch beherzigen muss, das finde ich unglaublich spannend. Und wie ist denn so deine persönliche Philosophie oder Herangehensweise, wenn du neue Schüler bekommst, ja auch als Landestrainer, wie gehst du daran, um Reiter und auch Pferd zu entwickeln? Und wie merkst du auch, ob die Chemie stimmt, auch für dich als Trainer natürlich?
Ja, zunächst mal unterhält man sich ja, bevor man solch eine Ausbildung oder solch eine Sache, solch ein Training übernimmt. Am liebsten habe ich die Eltern dabei. Das ist für mich ganz wichtig. Dann kann ich schon einen tieferen Einblick in die Familie bekommen. Die Familie sagt ja über viele Dinge viel aus. Und dann setzt man sich zusammen und versucht zunächst mal die Ziele herauszufinden, was will dieser Schüler überhaupt machen? Was will er, hat er vor? Was hat er für ein Pferd? Zu welchen Zeiten kann er trainieren? Macht er noch andere Sportarten? Oder ist er total fixiert auf den Reitsport?
Und wenn du dann für dich feststellst, ja, Ziele passend zu dem, was auch zu deiner Herangehensweise und Philosophie passt. Und dann geht's los. Wie sind so die ersten Einheiten, wenn du dann das erste Mal Reiter und Pferd zusammen siehst?
Ja, dann probiere ich mal zunächst mal die Beschaffenheit des Pferdes oder den Ausbildungsstand des Pferdes. Dann erkunde ich mal, wie ist der Reiter, der Schüler mental drauf, wie ist er körperlich drauf. Ja, und dann kommt es ganz drauf an, bis zu welcher Klasse dieses Pferd ausgebildet ist. Probieren wir das mal erst mit den leichten Lektionen und tasten uns dann an die schwierigen Geschichten heran.
Und was sind dann so typische Fehler, die viele Reiter machen, wenn sie besser werden wollen, wenn sie zu dir kommen und eigentlich stimmt alles, sie haben die richtigen Ziele, sie wollen vorankommen? Und was sind dann typische Fehler, die viele Reiter machen? Was hast du da so beobachtet über die Jahre?
Der größte Fehler ist in meinen Augen eigentlich der übertriebene Ehrgeiz, die Kopflosigkeit und auch das Verständnis für das Pferd. Man muss immer wieder drüber nachdenken oder dran denken, dass dieses Pferd auf keinen Fall überfordert werden darf, wie es beim Reiter natürlich auch ist. Aber zunächst mal beim Pferd muss man sehen, dass man die Kondition dieses Pferdes studiert, dass man die Lektionssicherheit dieses Pferdes studiert. Und dann probiert man eben, wie man die ganze Geschichte weiter fördern kann.
Ja, spannend, dass du auch sagst, dass so dieses Über-Ehrgeizige oft das Thema ist. Wenn du das merkst bei deinen Schülern, dass da Über-Ehrgeiz da ist, ich meine, das hat ja auch was Schönes, weil die Leute mit dem Herzen dabei sind und wollen. Was tust du dann als Trainer, wenn du das feststellst?
Ich lasse den Schüler sofort durchparieren. Ich lasse den Schüler sofort am langen Zügel Schritt reiten und sage ihm, dass er zunächst mal wieder runterkommen soll, dass er den Kopf einschalten soll und dann geht die Sache weiter.
Ja, spannend. Und war das schon mal ein Fall, wo du sagst, da war es wirklich richtig schwierig, weil die Person so super ehrgeizig war, wenn wir nochmal bei dem Thema bleiben, oder schaffst du es?
Mehrere, will ich das eben sagen, weil, entschuldige, dass ich unterbreche, das habe ich mehrmals erlebt. Und dann muss ich natürlich auch als Trainer ruhig bleiben. Ich halte nichts davon, wenn man da jetzt losschreit und den stramm stehen lässt, sondern ich habe die bessere Erfahrung gemacht, wenn man da mit Ruhe und Übersicht die ganze Situation beredet.
Ja, das ist ja auch so. Wenn der Überehrgeiz da ist, ist ja eigentlich Unruhe im System. Und wenn du dann als Trainer Ruhe vermittelst, kann ich das total nachvollziehen. Und jetzt hast du ja die Rolle des Trainers inne, aber du warst ja auch viele Jahre selber Reiter, wirklich auf ganz hohem Niveau. Erzähl mal, Wolfgang, wie bist du eigentlich zum Reiten gekommen?
Ja, das ist eigentlich ist das eine spannende Geschichte. Ich bin ja Stadtkind, bin in der Stadt aufgewachsen. Und damals, zu meiner Zeit, war das Reiten in der Stadt nicht so sehr populär. Aber mein Vater war sehr früh nach dem Zweiten Weltkrieg im Bielefelder Reitclub als beratender Funktionär tätig. Der war nicht im Vorstand, als beratender Funktionär tätig auf freiwilliger Basis. Also er wurde nicht bezahlt. Dieser Bielefelder Reitclub, wo er nun da wirkte, war damals ein ziemlich elitärer Verein. So, aber die haben sehr früh schon damals sehr große Turniere aufgezogen mit Dressur und Springen. Die haben sehr früh Vielseitigkeitsprüfungen stattfinden lassen. Die haben sehr früh mit den Engländern da zusammen, waren in Bielefeld Besatzungsmacht, hinter der Beute Yachten geritten. Und mein Vater hat mich zu all diesen Veranstaltungen mitgenommen. Und ich war eigentlich vom Beginn an, das war vielleicht 7, 8 Jahren, als ich das erste Mal mit durfte, total begeistert von dem Sport. Ich war fasziniert von dem Sport. Und ich habe davon geträumt, auch mal zu reiten. So, das war in dem Fall nicht möglich, weil in diesem Bielefelder Reitclub eigentlich nur Privatpersonen standen mit eigenen Pferden. Da gab es keine Jugendreiterei, da gab es keine Jugendstunde, da gab es keine Ponystunde, da gab es gar nichts. Dann 2 Jahre später wurde der Bielefelder Reitclub auf einmal, ging der in alle Munde, weil dort eine Wahnsinnsanlage am Rande des Teutoburger Waldes neu aufgebaut worden wurde durch 3 Großsponsoren aus der Wirtschaft aus Bielefeld, 3 Pferdeleute. Und das war, in kurzer Zeit wurde diese Anlage gebaut. Nach einem Jahr stand auf einmal da ein Palast. Es wurde ein qualifizierter Ausbilder und Reitlehrer eingestellt. Hans Biss aus Warendorf, damals Leiter der Deutschen Reitschule. Und dieser Hans Biss setzte nun durch, dass Schulpferde eingeführt wurden oder angeschafft wurden. So, und das war meine Stunde. Mein Vater erlaubte mir dann, einmal in der Woche auf einem Schulpferd dort mitmachen zu können, reiten zu können. Und da war ich eigentlich der glücklichste Mensch auf der Erde. Das entwickelte sich dann so, dass mir diese eine Stunde eigentlich zu wenig waren. Ich war also nicht einmal in der Woche im Stall, sondern war jeden Tag im Stall. Hatte, wie gesagt, aber nur die eine Stunde. Aber ich habe mich dann immer zu allen Leuten sehr freundlich verhalten. Und dann durfte ich hier mal ein Pferd fertig machen. Dann durfte ich hier mal ein Pferd Schritt reiten. Dann durfte ich auch mal leicht traben. Und dann durfte ich schon mal einen abreiten. So steigerte sich das. Und der Hans Biss damals, wenn das zu lange dauert, musst du das sagen.
Voll okay, ich war dir ganz gespannt zu, Wolfgang.
Wenn der Hans Biss hatte damals so ein bisschen Gefallen an mir gefunden. Und der hatte 3 Privat. Pferde, also 3 eigene Pferde. Und um diese 3 Pferde habe ich mich dann so ein bisschen gekümmert. Und dann hat er natürlich immer ein Auge auf mich geworfen, hat mir dann seine Pferde auch mal zu reiten gegeben. Ja, was soll ich lange erzählen? Das Ganze ging eigentlich relativ schnell voran, bis dann auf einmal der erste Vorsitzende des Vereins, der Vorgesetzte von meinem Vater, sagte, also Bernhard hieß mein Vater, Bernhard, wir müssen uns um den Jungen kümmern. So, und der hatte dann die Idee, mir eine Reitbeteiligung zu spendieren, die ich also nicht bezahlen musste. Und so hatte ich praktisch da zusätzlich zu den anderen Pferden auch noch ein eigenes Pferd, sehr geeignetes Pferd. Bielefeld war immer groß, immer so organisiert, dass die sehr vielseitig aufgestellt waren. So, und dann konnte ich mit dem Pferd eine schöne Adelsschuh reiten, ich konnte ein schönes A-Springen reiten, ich konnte eine schöne Yacht mitreiten, ich konnte einen schönen Gelände damit Ritter damit reiten. Ja, so ging das weiter. Mit dem Ergebnis, dass ich bei Hans Biss schon einige Platzierungen in A, L, Springen und Dressur hatte. Und meine Begeisterung wurde von Tag zu Tag stärker. Und es stand für mich mit 16, 17 Jahren schon fest, dass ich nach der Schule diesen Profiweg eingehen möchte. Dieses Thema war aber mit meinem Vater nicht zu besprechen. Der war also total dagegen. Ich kann das auch verstehen. Man wusste ja damals gar nicht, wie sich die ganze Reiterei so entwickelt und wie sich der ganze Pferdesport entwickelt und wie das alles weiterging. Aber kurz vor meinem 18. Geburtstag, also als man wirklich jetzt mich entscheiden musste, haben wir einen Termin gemacht mit dem Hans Biss. Und der hat uns dann nochmal genau erklärt, wie das alles gehen könnte. Und ich hatte natürlich im Kopf und die Idee, dass er mich sowieso als breiter Lehrling, als Auszubildenden einstellen würde. So, das war ein riesengroßer Irrtum. Der sagte mir dann, pass mal auf, du willst doch besser werden als die anderen. Und wenn du besser werden willst als die anderen, musst du hier weg. Du musst Gras beißen. Du musst zu einem alten, etablierten Ausbilder. Damals hatten wir Körner, Tempelmann, Hoffmann, Schmidtke. Das waren so die großen Könner, alle so um die 60 herum. Das waren Überbleibsel von der Heeresquadrille damals in Potsdam-Krampis beziehungsweise in Hannover. Und die hatten sich dann, als der Krieg vorbei, hatten sich selbstständig gemacht. Und das waren die Top-Ausbilder in Deutschland. So, und dann hat der Biss, hat dann bei dem Schmidt angerufen, der hatte selber da gelernt und dann habe ich mich da vorgestellt. So, und dann war das schon beim Vorstellen, hatte ich ein mulmiges Gefühl, weil das war eigentlich nicht so meine Sprache, die ich so kannte von meinem geliebten Verein. Ja, und dann hat er mich eingestellt und hat eigentlich gar nicht mit mir gesprochen. Ich musste auch nicht vorreiten. Er hat gesagt, wenn Hans Biss sagt, das klappt, dann klappt das. Und hat dann bei der Verabschiedung gesagt, pass mal auf, ich stell dich nur ein, wenn dir nichts zu viel wird. Das waren seine Worte. Da konnte ich eigentlich erst gar nichts mit anfangen. Aber ich habe dann mit dem Kopf genickt und na Gott, jetzt das, ich rede nicht weiter, es würde viel zu weit gehen. Das waren so meine reiterlichen Anfänge.
Klingt sehr, sehr spannend. Und dieses, was er dich gefragt hat, wann wird es dir zu viel? Ich hatte auch mal einen Chef, der hat mich beim Einstellungsgespräch gefragt, Frau Wiesner, wann fangen Sie an zu quietschen? Also ich kann mir ungefähr vorstellen, was danach kam. Gut, und dann ging es ja Richtung, wirklich jetzt vorgespult, Richtung S-Dressur, viele, viele Erfolge.
Ja, ich hatte bei Schmidt, ich hatte das große Glück, 5 Jahre da bleiben zu können. Ich betone das. Da war ich stolz drauf, weil ich habe viele dort auch wieder gehen sehen. Und dieser Mann, der hat dann uns allen den großen Traum erfüllt. Er ließ uns reiten. Reiten. Wir mussten natürlich auf was anderes lassen, aber wir konnten reiten. Wir konnten alle Pferde reiten. Alle.
Und du sagtest ja, er fragte, wird dir nichts zu viel oder das war die Einstellungsvoraussetzung. Eine Sache würde mich da interessieren. Was war es dann am Ende, was er so gefordert hat?
Ja,
was dann zu viel
ich hab natürlich, ich sag mal, alle 3 Tage mit den Zähnen geknirscht. Nicht? Also es war fast eine militärische Ausbildung. Das ging also los mit Stiefelkontrolle, Zimmerkontrolle, Antreten und der ganze Kram. Aber er ließ uns reiten. Mhm. Nicht, wir hatten keinen Schlepper, wurde alles per Hand gemacht.
Ja, spannend. Spannende Ausbildung und auch dieser andere Ton.
Ich hoffe, das war nicht zu lange.
Überhaupt nicht, Wolfgang. Und jetzt spulen wir noch mal ganz, ganz viel wieder vor. Und du bist ja dann auch Bundeskader geritten eine Zeit lang. Und mal angenommen, mit deinem Wissen von heute, würdest du den jungen Wolfgang, der im Bundeskader reitet, Tipps geben dürfen?
Ja.
Was würdest du dem jungen Wolfgang im Bundeskader heute sagen, als Trainer?
Ja, das kann ich dir genau sagen. Das war ja damals auch, ich hatte eigentlich immer unter Aufsicht geritten. Ich bin mein Leben lang unter Aufsicht geritten. Hat eins, bei den ersten Stellen, die ich hatte hier im Rheinland, bin ich bei Harry Bold, hatte ich Unterricht und dann bei Stecken hatte ich Unterricht und dann bei Hindemann hatte ich Unterricht. Also mit meiner Ausbildung war ich nie alleine. Aber auf deine Frage zurückzukommen, also ich würde das so sagen, ich hätte, wenn ich da zurückdenke, ich würde mehr an meinem Sitz arbeiten. Ich würde also, ich habe immer manchmal schon so ein bisschen hohe Hände gehabt und so weiter. Manchmal auch in Stresssituationen wurde mein Rücken schon mal so ein bisschen rund. Also das würde ich anders machen. Dann würde ich diese Sache Hinterbein, Rücken, Genick, die würde ich mir nochmal zu Herzen nehmen. Ich würde also die Hinterhand doch noch mehr oder versuchen, doch noch mehr zum Tragen zu kriegen. Ich würde doch noch mehr auf den elastischen Rücken legen und ich würde natürlich auch noch mehr auf die feine Anlehnung und Selbsthaftung legen. Nun, das sind so die Dinge, die mir jetzt so durch den Kopf gehen, die ich für wichtig halte. Ich hatte das damals natürlich auch schon begriffen, aber jetzt habe ich es noch mehr begriffen.
Ja, es ist spannend. Das ist ja das Schöne an unserem Reitsport, dass man nie auslernt. Und ich finde das immer spannend, sich zu fragen, was hätte ich eigentlich meinem jüngeren Ich mitgegeben? Und du hast ja dann wirklich den Weg in den Spitzensport gefunden, erst als Reiter und dann ja so viele Jahre als Landestrainer. Und mich würde total interessieren, woran erkennst du relativ früh, ob jemand wirklich das Potenzial hat, den Weg in den Spitzensport zu gehen oder ob etwas fehlt?
Ja, woran erkenne ich das? Wie gesagt, hat er den Schaum vom Mund? Will er unbedingt dahin? Hat er die körperlichen Voraussetzungen dafür? Hat er die genügende Fitness? Und ist er mental so weit, dass er diese Geschichte, die ganze Sache, den ganzen Weg auch verarbeiten kann?
Es ist ganz viel natürlich Fitness, körperlich, Pferd und so weiter, aber ganz viel auch mental höre ich bei dir raus, dass du sagst, dass dieser Wille, dieser, wie du sagtest, dieser Schaum vom Mund da ist und aber dann wieder nicht zu viel, dass es nicht wieder dieses zu drüber ist, zu über ehrgeizig.
Bei uns in der Reiterei ist dieser Begriff mentales Training oder dieser Ausdruck oder diese Tatsache ist noch nicht so lange. Wird ja noch nicht so lange besprochen. In anderen Sportarten wurde über Mentaltraining schon vor 30, 40 Jahren gesprochen. Im Reitsport ist das ziemlich spät eigentlich erst auf die Agenda gekommen. Und ich sag mal, dieses Mentaltraining wurde auch anfangs sehr kritisch betrachtet, weil man einfach sagte, oh, der Quatsch, da machen wir alleine, aber immer alleine gemacht, so nach dem Motto. Und es war sogar so, dass einige Schüler aus dem Bundeskader, die sowieso betreut werden von Warendorf, die ganze Sache versucht haben zu verheimlichen. Das war denen peinlich. Die haben gesagt, das können wir doch keinem erzählen, dass wir einen Mentaltrainer brauchen. Also ich wollte nur damit sagen, diese mentale Sache ist unheimlich war wichtig und ist noch wichtiger geworden und wird heute entsprechend auch von den Personen, die es können, die Personen, die aus dem Reitsport können, die Mentaltrainer und die Personen, die Mentaltrainer, die Leichtathletik machen, die kommen aus dem Leichtathletik. So ist das irgendwie. Die müssen schon irgendwie so ein bisschen von der Geschichte Ahnung haben und müssen sich da auskennen.
Ja, und es ist spannend, dass du auch nochmal bestätigst, nur wie lange eigentlich Mentaltraining im Reitsport noch so ein bisschen unter vorgehaltener Hand getan wurde. Ne? Früher in Amerika, die waren schon viel eher so mein Haus, mein Auto, mein Coach.
Ja, richtig.
In Deutschland war eher und gerade auch im Reitsport, oh Mann, da zeigt man Schwäche irgendwo, ne? Ja, wenn man sich Hilfe holt. Ja, Wolfgang, du hast dich ja dann irgendwann, und wir haben ja zu Beginn gehört, vor 40 Jahren als Landestrainer in die Trainerrolle begeben. Und wie kam das eigentlich zu dieser Entscheidung? War das eher eine Entscheidung an einem Tag oder ein Prozess? Wie kam es dazu?
Ach, das war eigentlich ein Prozess. Weißt du, ich habe ja keinen reinen Turnierstall gehabt. Ich habe immer einen Ausbildungsstall gehabt mit dem Ziel, dass ich formuliere jetzt genau, dass ich mich um Reiter und Pferde kümmere. Wobei ich Reiter eigentlich unterstreichen möchte. Ich wollte Leuten das Reiten beibringen. So, das war so mein Thema, mein Grundgedanke. Natürlich hat mir das Reiten Spaß gemacht, unheimlichen Spaß gemacht. Aber das war bei mir und auch bei meiner Frau, war das eher immer noch so ein Zubrot. Weißt du, wie ich meine? Das stand nicht an erster Stelle. Dieses Dressur-Turnierreiten war unser Spaß, unser Hobby, unser Ausgleich. So ist das gekommen und dann kam dann die Anfrage von unserem Präsidenten Gerd Gockel. Der rief mich an und sagte, der Tempelmann, der macht das nicht mehr. Der ist nach München gezogen zu seiner Tochter. Sie machen das ab heute. Ich wurde also nicht gefragt, ob ich das machen möchte, sondern ich wurde bestimmt, das zu machen.
Das ist ja auch spannend. Da kommt wieder das Militärische durch. Ja. Oder die höfliche Frage, Sie wollen das doch auch, oder? Ja, bist du glücklich darüber, dass man dir das damals bestimmt hat?
Du, ich war stolz darüber oder darauf, dass man mich da auserkoren hatte. Und das sagte mir innerlich auch, was man im Lande von mir hält. Nicht? Das ist war schon eine tolle Geschichte. Aber das wollte ich noch dazufügen oder hinzufügen. Es ist natürlich immer wichtig für einen jungen Profi, dass er in jungen Jahren möglichst viele Turniererfolge hat, wie im Springen, so auch in der Dressur oder in der Vielseitigkeit. Ich denke mal, das trägt dann auch so ein bisschen mehr oder fast auch maßgeblich, würde ich fast sagen, zum Vertrauen bei den Reitschülern bei, nicht? Das kann man immer sagen, so das und das habe ich damals so gemacht, weißt du, wie ich meine? Das ist, denke ich mal, man soll das nicht überwerten, aber ich meine, es ist sicherlich nicht unwichtig.
Ja, absolut, kann ich nachvollziehen. Und würdest du sagen, aus deiner Sicht ist das eher, dass man dann bei bestimmten gesetzten Turnieren gut ist und abliefert und auch seine Platzierungen holt, oder muss jedes Turnier gut laufen? Was ist da wichtiger?
Nein, das muss nicht jedes Turnier. Das kannst du ja gar nicht hinkriegen. Das kannst du auch mit mental nicht hinkriegen. Nein. Das ist gleich. Bei kleineren Turnieren, bei größeren Turnieren ist es natürlich, ist der Druck noch ein bisschen größer. Aber wie gesagt, das ist, man geht also in jede Prüfung eigentlich rein, um sie zu gewinnen.
Das finde ich gut. Man geht also in jede Prüfung rein, um sie zu gewinnen. Das gefällt mir. Ja, und ich meine, das schließt fast die nächste Frage ein. Denn was reizt dich eigentlich persönlich daran, andere besser zu machen und anderen das Vertrauen und das Selbstbewusstsein und das Können zu vermitteln, eigentlich jede Prüfung gewinnen zu können,
so mal aufzugreifen? Das kann ich dir sagen. Ich gebe, A1 gebe ich sehr gerne Unterricht. A2 gehe ich gerne auch mit Menschen um. So, A3 war es damals schon bei meinem Ausbilder Robert Schmidtke, den ich bewundert habe, weil der von unten, der war damals kränklich. Der hatte nicht mehr so den Mumm und auch die Kraft nicht mehr, dann jeden Tag selbst 3 Pferde oder 5 Pferde zu reiten. Den habe ich bewundert, weil er eben talentierte Schüler mit guten Pferden durch seine Anleitung von unten ganz nach oben gebracht hat. Das hat mich damals schon fasziniert und ich habe mir damals schon gesagt, da ist was dran.
Ja, andere besser zu machen und ja, wirklich auch dann so diese ganze Reise mitzumachen. Und was ist für dich persönlich denn mental anspruchsvoller? Wir hatten jetzt schon ein paar Mal dieses Thema mental selbst zu reiten oder als Trainer am Rand zu stehen. Diese Folge ist powered by Beralis Tiergesundheit. Beralis unterstützt Tierbesitzer dabei, Wunden professionell zu versorgen und die Heilung gezielt zu beschleunigen, mit modernen Lösungen im Tierwundmanagement. Gegründet wurde das Familienunternehmen von Susanne Bär. Durch ihre jahrelange Arbeit in der Tierheilpraxis und als Pferdeosteopathin weiß sie genau, wie belastend Wundheilungsprozesse sein können für Tiere und für ihre Menschen. Deshalb hat sie Beralis-Systeme entwickelt. Leicht in der Handhabung, schnell wirksam und schmerzfrei fürs Pferd.
Ganz sicher ist es so für mich, dass mental der Anspruch, am Rand zu stehen, größer ist. Ich sehe das Reiten und die Vorgehensweise der Reiter in der Arbeit und im Viereck und das studieren zu können, das macht mir Spaß.
Mhm. Und mental anspruchsvoller als Trainer am Rand zu stehen, weil du es weniger beeinflussen kannst in dem Moment? Oder was ist es?
Ja, das ist eine spannende Geschichte. Das ist die Sache mit dem langen Arm, die ich eben erzählt habe, den Robert Schmidtke hatte, ohne zu reiten und seine Leute dahin brachte, wo er sie hinhaben wollte.
Ja, spannend. Und dann hast du ja noch einen draufgesetzt und hast auch deine Tochter trainiert oder zumindest war sie ja auch sehr, sehr erfolgreich und hoch unterwegs.
Ja, das war eine schöne Geschichte, weil wir die Entwicklung unserer Tochter reiterlich genau geplant haben. Es war also so, dass wir die sehr lange haben zappeln lassen auf Pferden, die nicht die großen Bewegungen hatten, die nicht so galoppieren konnten, die nicht so gut durchs Genick gehen konnten. Und dann habe ich immer gesagt, wir müssen eben sehen, dass die reiten lernt. Das nutzt jetzt gar nichts, wenn wir der ein tolles Pferd kaufen, die nur steuern muss. Die muss reiten lernen. So, das hat die begriffen, hat die auch mitgemacht. Manchmal war es mir sogar ein bisschen peinlich, wenn wir so bei Reiterprüfungen unseren Mickey rausschoben, das war so ein kleiner Shetty, den konnte man nicht leicht traben, weil der so schnelle Bewegungen hat. Das war gar nicht möglich, den leicht zu traben. Und dann wurde die immer Vorletzte oder Letzte. Tat mir dann so ein bisschen leid. Und da kamen irgendwelche Leute auch und Freunde und sagten, Wolfgang, das kannst du gar nicht erlauben. Die müssen noch ein anderes Pferd haben. So, und dann hat die natürlich irgendwann, hat die dann ein ordentliches Pony gekriegt und hat eine tolle, tolle Ponykarriere hinter sich gebracht. Ist dreimal Bundeschampion geworden mit einem Pony, mit drei verschiedenen Pferden. Hat fünfmal das Pony-Derby gewonnen mit Pferdewechsel. War Doppel-Europameisterin, war deutsche Meisterin. Und wie habe ich die trainiert? Die habe ich trainiert wie alle anderen auch. Vielleicht manchmal sogar noch ein bisschen härter, mit noch mehr Disziplin. Jetzt kannst du natürlich fragen oder könntest du fragen, wie ist das so, wenn der Vater oder die Mutter Unterricht gibt? Das war bei uns nie ein Problem. Nie. Das wurde auch nicht diskutiert oder brauchte nicht diskutiert zu werden. Das war so, wenn wir sagten rechts rum, dann ging das rechts rum. Und wenn wir sagten links rum, ging es links rum. Tja, das war dann so die Entwicklung. Und dann hat die dann auch ja mit Großpferdesport, und damit, das brauchen wir jetzt auch gar nicht, auch noch lange nochmal aufzuwärmen. Da war ja auch mit sehr viel Erfolg. Als Abschluss vielleicht, die war von ihrem 15. bis zum 24. Lebensjahr ununterbrochen im Bundesgarten.
Ja, das muss man wirklich erstmal schaffen. Wolfgang, ich finde das so spannend, dass du sagst, dass es im Grunde geplant war, wie sie ihre reitsportliche Karriere macht, sie da ja auch riesig Spaß dran hatte und dass sie ihr so lange dann die vermeintlich schlechteren Pferde gegeben hat, damit sie reiten lernt. Und sie war auch einbezogen, wusste das und das hat dann am Ende den Erfolg gezeigt. Ich bin total beeindruckt, dass das so planvoll im Einverständnis und gemeinsam so gemacht wurde. Also wirklich beeindruckend.
Ja, das war, wir hatten es geplant, wir haben es durchgezogen, ohne Probleme durchzuzogen. Man will ja auch natürlich keinen Streit, keinen Ärger. Mich hat es manchmal selber auch eigentlich so ein bisschen gewundert, dass sie die, aber dafür hatte sie dann auch für dieses Pferd, das vielleicht nicht so gut war, zu sehr ins Herz geschlossen. Und du weißt ja, wie die Mädchen sind. Und das ist auch gut so.
Ja, zum einen das und zum anderen, es war ja auch irgendwo für sie, dass sie erfolgreich werden kann. Und wenn man dann eine gemeinsame Vision hat, dann geht man ja auch den Weg.
Ja, es war unvergesslich. Ich wollte die Zeit nicht missen.
Das glaube ich dir gerne. Ich weiß nicht, ob du den Film von den Williams Sisters kennst, die ja Wimbledon gewonnen haben.
Nee, kenne ich nicht.
Den würde ich dir echt mal ans Herz legen. Der Vater hat das auch so geplant und hat die Mädels erst dann Turnier spielen lassen, als die richtig, richtig gut waren. Also ein bisschen vergleichbar, muss ich gerade irgendwie dran denken, Wolfgang. Spannend. Und ein bisschen strahlten ja gerade schon deine Augen, als du von deiner Tochter gesprochen hast. Aber was würdest du sagen, wenn du auf die vielen Jahre im Sport zurückschaust, auf deinen eigenen Weg oder auch was immer, worauf bist du besonders stolz?
Ja, ich bin auf viele verschiedene Sachen stolz. Zunächst mal bin ich stolz drauf, dass ich 5 Jahre da mal bei meinem Chef Robert Schmidt gearbeitet durfte. Das war für mich eine Ehre. Das war für mich eine Ehre. Und ich bin freiwillig da weggegangen, weil mein Plan war, ich wollte so schnell wie möglich Reitlehrerprüfungen machen. Und dafür musste ich zurück nach Bielefeld, um noch ein bisschen springen zu lernen. Ich konnte springen, als ich Kind war. Aber ich habe 10 Jahre nicht mehr gesprungen. Aber ich wollte die Reitlehrerprüfung unbedingt machen und wollte sie auch vorziehen. Und dafür musste ich eben zurück nach Bielefeld oder meinetwegen auch woanders hin. Aber ich habe mich für Bielefeld entschieden, weil ich da zu Hause bin. Ja, darauf bin ich stolz, dass ich bei Schmidt arbeiten durfte, dass ich das durchgehalten habe und dass ich dort gelernt habe, nicht nur das Reiten gelernt habe, sondern auch gelernt habe, wie man mit Menschen, mit Kunden umgeht. Das war für mich ganz wichtig und wertvoll. Ja, dann bin ich stolz auf meine Schüler, sag ich mal, die ich bei ihren Erfolgen, bei den vielen Schülern, die ich begleiten konnte, bis zur deutschen Meisterschaft, Europameisterschaft, und mit denen ich viele Erfolge feiern konnte. Ich bin stolz auf meine Frau Gabi auch, meine verstorbene Frau Gabi, mit der ich die ganze Geschichte auch zusammen gemacht habe und die mir unheimlich den Rücken freigehalten habe, auch in Richtung Landestrainer, da war ich ja doch sehr viel weg. Ja, das sind so die Dinge und dann habe ich noch eine Sache und ich bin natürlich auch stolz auf meinen eigenen reiterlichen Erfolge. Im Sattel bis zur Teilnahme am Weltcup. Ich habe 2x Weltcup geritten.
Ja, das sind, wo waren die? Weißt du das noch?
Ja, in Rom und in Lipizza.
Wow, ja, das sind ja auch besondere schöne Orte.
Ja. Damals war das so im Anfang.
Ja.
Heute käme ich wahrscheinlich mit der Qualität der Pferde, die ich heute hätte, käme ich da nicht mehr hin. Aber egal, ich bin da gewesen.
Auf jeden Fall. Und ich meine, die Zeiten ändern sich. Die Reiter ändern sich, die Pferde ändern sich, die Herangehensweisen ändern sich. Und das würde mich auch interessieren, Wolfgang. Du bist ja so viele Jahre dabei. Was würdest du sagen, hat sich in der Zeit im Reitsport am meisten verändert? Und was ist aber auch aus deiner Sicht gleich geblieben?
Ja, was hat sich im Reitsport verändert? Zunächst mal, die Pferde haben sich verändert. Die Zucht hat sich verändert. Das ist ja unglaublich, wie schnell das vorangegangen ist. Wir haben also Pferde, die leichter sind. Wir haben Pferde, die besser zu handeln sind. Wir haben Pferde, die mehr Blut haben. Und dann haben sich natürlich die Leistungen im Viereck enorm verändert. Zum Positiven verändert. Wenn ich so jetzt auch in den Grand Prix Sport gehe, wenn ich so überlege, wie die Pferde vor 20 Jahren Piaffetten im Grand Prix oder Passage gingen oder wie die Pirouetten gingen oder ich spreche jetzt auch vielleicht mal von Losgelassenheit und so weiter, wie sich das alles auch zum Positiven hin gewandelt hat. Ja, und die Menschen haben sich verändert. Menschen haben sich, vor allen Dingen die jüngeren Menschen haben sich verändert. Die ganze Sache ist bei denen auch leichtlebiger geworden, denke ich mal. Was sicherlich nicht schlechter ist, aber halt doch ein bisschen anders als früher.
Hast du da umgestellt, dann auch in der Ansprache als Trainer? Ich meine, du hattest ja gesagt, dass du von deinen Lehrmeistern dir auch sehr viel abgeschaut hast, was so Kommunikation mit Schülern, mit Kunden und so weiter anbelangt. Vielleicht auch noch irgendwo alte Schule und jetzt die neue Welt. Oder sagst du, nee, genau deine Art passt zu den jungen Menschen heute wunderbar?
Pass mal, das ist ja, ich habe nicht umgestellt, ich habe mich eingestellt. Ich habe mich eingestellt auf die Situation und ich behaupte einfach mal, dass ich bis heute durch diese langjährige Trainertätigkeit mit den jüngeren Schülern, dass ich so ein bisschen deren Sprache spreche. Ich kann die vielleicht ein bisschen besser verstehen als Leute, die nicht so lange mit jungen Leuten zusammengearbeitet haben.
Ja, kann ich nachvollziehen. Und was würdest du sagen, ist aus deiner Sicht gleich geblieben?
Gleich geblieben. Kurze Antwort, ist das okay?
Na, selbstverständlich.
Unsere Reitlehrer. Ist die beste der Welt.
Das ist schön, das zu hören, dass du das so nach so vielen Jahren mit voller Überzeugung sagst. Unsere Reitlehre ist die beste der Welt. Und wenn das die beste Reitlehre der Welt ist, das würde mich jetzt total interessieren, Wolfgang. Wenn Menschen, die gar nichts mit dem Reitsport zu tun haben, etwas lernen können von dieser besten Reitlehre der Welt oder von deiner Arbeit auch, was könnten Menschen, die mit Pferden nichts zu tun haben, davon lernen?
Ich sag mal, dass man durch freundliches, ruhiges, professionelles, aber dennoch sachliches, strenges Verhalten eine Menge erreichen kann.
Das war präzise auf den Punkt. Und ich meine, wir kennen uns ja auch ein Weilchen schon, Wolfgang, was ich finde, das ist so beeindruckend, das jetzt auch mal von dir zu hören, wenn du es selber beschreibst. Ich meine, du kommst in die Halle, du musst nicht viel sagen, du bist einfach da, präsent und das wirkt schon allein. Und spannend zu hören, wo du es dir hergeholt hast. Ja, der letzte Teil in meinem Podcast hat immer vier Fragen und der erste ist mal besonders spannend und da bin ich auch sehr interessiert. Welchen Mentaltipp möchtest du denn unseren Hörern mitgeben?
Ich denke mal, man sollte sich nicht scheuen, bei mentalen Problemen einen Mentalcoach aufzusuchen, der unbedingt was mit der Reiterei zu tun hat und sich auskennt.
Ich finde das spannend. Du hast das eben schon gesagt, dass das so wichtig ist oder dass du das für so wichtig erachtest.
Natürlich, ja, natürlich. Ja, das geht ja gar nicht anders. Das geht ja gar nicht anders. Es muss ja auch dann letztlich, wenn sowas beginnt, muss der Mentaltrainer ja auch so ein bisschen mit dem Ausbilder zusammenarbeiten. Sonst geht das ja gar nicht. Ich kann ja nun nicht mit einem Schüler, der jetzt da beim Mentaltrainer war und aber Dinge macht, die ich gar nicht verstehe, da kann ich ja nicht mit fertig werden. Also muss ich mir das erklären lassen und da muss man eben sehen, dass man das gemeinsam hinkriegt.
Ja, das stimmt. Das ist immer gut, ne? Das ist wieder das Thema Kommunikation, gemeinsame Linie, gemeinsames Ziel.
Ja.
Wolfgang, wenn du die Zeit nochmal zurückdrehen könntest, und ich hatte dir ja vorhin schon die Frage gestellt, was würdest du dir zu deiner Bundeskaderzeit heute selber raten, aber was würdest du in Summe auf dein Leben betrachtet mit dem Wissen von heute anders machen? Würdest du überhaupt was anders machen?
Ja, doch, ich würde jetzt vielleicht, aber auch eine kurze Antwort. Ich würde vielleicht 3 bis 4 Jahre nochmal an den eigenen Sport, an den eigenen großen Turniersport dranhängen wollen.
Ja, das klingt spannend und kann ich nachvollziehen. Erlaub mir eine Nachfrage zu der kurzen Antwort. Was würde dir dann noch vorschweben in diesen 3, 4 Jahren, die du dranhängen würdest? Was würdest du da noch erleben, reiten wollen? Was würdest du in den Fokus rücken?
Ja, ich muss jetzt zurückdrehen.
Natürlich.
Weißt du, ja, ich war ja ein paar Mal auf der Deutschen Meisterschaft und ich habe ja auch mehrere Grand Prix gewonnen, auf mehreren Pferden. Aber ich fand's wirklich spannend. Und ich würde das nochmal so noch 3, 4 Jahre weitermachen wollen. Gar nicht noch höher hinaus, sondern auf dem Level, das war mir gut genug. Ich bin mehrfach im Ausland gewesen, habe dort viele Erfahrungen gesammelt, habe viele Leute kennengelernt. Wichtig, viele Leute kennengelernt, die mir heute noch begegnen. Und da zehre ich von. Und deswegen hatte ich jetzt gedacht, Mensch, verdammt nochmal, hättest du es doch mal noch 3, 4 Jahre weitergemacht.
Wobei es die Option ja quasi nicht gab, weil du ja berufen wurdest, ne?
Ja.
Als Landestrainer. Übrigens, das fällt mir gerade noch ein. Das war damals, du sagtest, für dich eine große Ehre, dass du als Landestrainer bestimmt wurdest. Eine Auszeichnung an deine Qualität, an deine Qualifikation, an deine Person. Und das jetzt aber auch 40 Jahre in der Position zu machen, Wolfgang, wie ist das für dich? Ich finde das wahnsinnig beeindruckend. Würde mich sehr interessieren, wie du das selber siehst.
Ja, ich finde, das ist eine interessante Angabe, eine interessante Aufgabe. Ich sag mal, dieses Landestrainergeschäft, da geht's ja nicht nur um Ausbildung der Pferde, Ausbildung der Reiter, sondern da geht's ja darum, dass man ein ordentliches Verhältnis schafft, mit den Heimtrainern und den Eltern zusammenzuarbeiten. Wenn du das nicht als Landestrainer nicht schaffst, bist du nicht lange Landestrainer. Du musst da vermitteln, Ausbilder, Heimtrainer, Ausbilder im Stall, zu Hause, Eltern, meinetwegen auch noch Landesverband. Da gibt es dann ja manchmal auch so einige Geschichten, die man besprechen muss. Und diese Aufgabe, diese Sache mit Menschen zu reden, mit Menschen was zu besprechen, das macht mir Spaß.
Ja.
Also nicht nur diese reiterliche Geschichte, sondern auch diese menschliche Geschichte.
Ja, es ist ein allumfassendes System am Ende, ne, was man will.
Ja, ja, denke ich.
Mhm. Lieber Wolfgang, bitte ergänze, was ich früher glaubte und heute weiß.
Ich glaubte früher, dass ich Pferde gut ausbilden kann. Heute stelle ich fest, dass man das noch besser kann.
Ja. Und das ist nach wie vor das Schöne im Reitsport. Man kann immer dazulernen. Die letzte Frage geht an mich, Wolfgang. Was darf ich dir beantworten?
Du bist ja auch Reiterin. Dadurch haben wir uns auch kennengelernt. Und da habe ich mir so eine fiktive Frage eigentlich ausgedacht. Hast ja früher auch Vielseitigkeit geritten. Ja, also du hast eine Vielseitigkeit gemeldet. Ich sag mal, ey, so, gehst diese Strecke, diese Geländestrecke, gehst du mit deinem Trainer ab? Und du kennst das ja, erster Sprung so, ein bisschen mehr Gas, dann links aufpassen, nicht so groß die Wendung, zweiter, dritter, das kennst du alles. So, jetzt kommst du an Sprung 7, das ist ein Tiefsprung. Und dieser Tiefsprung, ja, gehst du 1,30 Meter runter, auf 3 Galoppsprünge, winzig kleiner Wassergraben, Bach überbaut. So, den Tiefschub, du kannst nicht runterrutschen, du musst springen, weil es liegt ein 40 Zentimeter Balken davor. Du musst also springen. So, sagt dein Trainer, pass mal auf. Ich rate dir, sieh mal zu, dass du klein reinkommst. Und wenn, selbst wenn du, wenn du vier machst, das spielt keine Rolle, der springt ein Esel rüber. So läppisch ist dieser Graben. Du hast dir gedacht, das ist kein Problem. Man fährt, geht in die Tiefe, springt in den Hohlweg rein. Er hat keine Angst vor Wasser. Und geht weiter und weiter und weiter. Dann seid ihr fertig. Dann gehst du ins Quartier. Trinkst du noch zwei Bier. Und auf einmal liegst du im Bett und sagst, verdammt nochmal. Dieser Sprung geht mir nicht aus dem Kopf. Auf einmal. Ich weiß, dass der da runterspringt. Ich weiß, dass der Wasser springt. Irgendwie ist mir mulmig. Und du drehst dich so auf. Die ganze Nacht eigentlich, dass du spät eingeschlafen bist und gar nicht ausgeschlafen, morgens aufgewacht hast. Wie würdest du dagegen angehen?
Oh ja, das ist ja wirklich ein ausgefeiltes, fiktives Ding, was ich jetzt beantworten darf. Spannend. Also ich hatte gerade ganz viele Bilder im Kopf. Zuletzt hatte ich das Bild im Kopf, wie ich im Bett liege und nicht schlafen kann. Und ich habe mir mittlerweile zur Aufgabe gemacht, denn es kommt nicht oft vor, dass ich nicht schlafen kann. Aber wenn ich nicht schlafen kann, dann bedanke ich mich, weil dann habe ich endlich Zeit zum Nachdenken, was ja auch wunderbar ist. Gut, deine Frage, was mache ich da? Also zum einen gehe ich im Kopf immer wieder durch und reite diese Linie immer wieder so, wie ich es dann auch in Realität reiten würde. Das beruhigt mich, weil ich dann hinterher weiß, wenn ich es dann reite, ich bin es quasi schon 30 Mal geritten. Also kann mein Körper das blind abrufen. Ich persönlich ticke so, dass ich weiß, wenn mein Trainer, du sagtest das von, wie wichtig es ist, dass man eine gute Beziehung hat und dass man sich auch gut vertraut. Wenn der mir sagt, das reitest du so und so, das klappt, ihr könnt das, dann bin ich per se beruhigt. So ticke ich einfach. Wenn das ein Trainer wäre, dem ich nicht, wo ich noch nicht so ganz eng mit bin oder wo irgendwie Zweifel sind, dann wäre es kniffliger. Das heißt, es fängt eigentlich vorher schon an, dass ich den richtigen Trainer an der Seite habe. Und dann weiß ich kann das. Und als letztes kann ich mir natürlich Sätze sagen, ich schaffe das und so weiter, Affirmation, all dieses, das mache ich auch. Bei mir persönlich ist wirklich der richtige Trainer der Schlüssel dafür. So ist das.
Gut zu hören. Ich hoffe, die Frage war nicht zu unangenehm für dich.
Die war überhaupt nicht unangenehm. Ich fand die sehr spannend. Und ich musste tatsächlich eher an Springsituationen denken, weil ich ja in letzter Zeit eher im Springsport unterwegs bin. Und wenn wir da, ich bin irgendwie neulich, Ende letzter Saison war das noch, die Stute war wild wie sonst was, weil sie irgendwie geklebt hat am anderen Pferd. Und ich habe überlegt, ob ich am letzten Tag noch ins 1,30 reiten soll oder nicht. Hin und her, hin und her. Und mein Trainer war nicht mit dabei, aber ich habe dann kurz mit ihm telefoniert. Und er sagt dann zu mir, Konstanze, du hast mir gerade 10 Ausreden geliefert, warum du das nicht reiten solltest. Ihr könnt das, reit da rein. Gewinn das Ding und mach. Gewonnen haben wir es nicht, aber wir sind Dritte gewonnen, wir waren Null, weil ich wusste, wenn der zu mir sagt, der Endro, mach das, dann klappt das.
Ja, schön. Sehr interessant. Gut.
Lieber Wolfgang, ich darf mich ganz herzlich bei dir bedanken, so wie du vorhin sagtest, dass es dir eine Ehre war, 5 Jahre bei deinem Ausbilder zu arbeiten, was mir eine Ehre, mit dir dieses Gespräch zu führen, und bin ganz gespannt drauf, es mir nochmal anzuhören im Nachgang, und sage ganz, ganz herzlichen Dank.
Ja, nochmals vielen Dank, dass ich kommen durfte. Es war mir eine Freude. Danke.
Sehr gerne. Ich habe zu danken. Bis ganz bald.